Natürlich bedeutet Feuerwehrarbeit Stress. Das ist uns allen klar. Aber was war nochmal Resilienz? Darum geht's heute. Hier ist Hermann vom Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und Gude! Der Podcast Nummer 325. Und natürlich gibt es wieder Gründe, warum mir dieses Thema heute so wichtig ist. Und da würde ich gern mit euch drüber sprechen. Nächste Woche werden wir wieder mal ein Interview machen. Das ist sehr schön. Ich habe einen tollen Typen, mit dem ich das mache. Dazu aber nächste Woche mehr. Wenn wir von Brandpunkt mit irgendjemand sprechen, der wissen möchte, was unsere Arbeit ausmacht und was wir da tun, dann erklären wir das natürlich. Und da unsere Arbeit relativ selten und komplex ist und relativ neu, benutzen wir bestimmte Schlüsselwörter, nämlich Motivation, Konfliktfähigkeit, Stress und Resilienz. Dann wird retourniert und meistens kommt Motivation, klar, ja, wir müssen motiviert sein in unseren Feuerwehren, das hakt bei uns auch ein bisschen, da könnte man was dran tun. Konflikte gibt es überall, ja, Konflikte. Wer hat denn keine Konflikte? Wenn Menschen zusammenkommen, ist Konfliktpotenzial völlig normal. Und Stress, ja, Stress haben wir Feuerwehrleute und Hilfsorganisationsmenschen, aber auch Menschen aus Institutionen, allemal. Das hat diametral zugenommen mit der Geschwindigkeit, in der wir kommunizieren. Ich erwähne so oft die Art zu kommunizieren. Ich bin noch mit Telefon, mit Schnur groß geworden. Das gibt's heute lange nicht mehr und das hat sich völlig verändert. Wir sind 70% unserer Zeit online und verbringen die nicht mehr mit Menschen. Das heißt, wir kommunizieren auf einer völlig anderen Ebene. Auch darüber haben wir schon ganz oft gesprochen. Das alles macht was mit uns Menschen, nämlich es erhöht unseren Stresslevel. Deswegen sind die Feuerwehrleute, die Hilfsorganisations- oder Institutionsmenschen, mit denen wir sprechen, sofort dabei, wenn wir sagen, Stress ist tagesaktuell überall und hat sich erhöht. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Was ist Stress genau? In der Medizin und in der Psychologie bezeichnet man das zum einen spezifische äußere Reize, ihr kennt das unter dem Begriff Stressoren, und die rufen psychische und physische Reaktionen hervor, die zur Bewältigung von Anforderungen befähigen oder halt eben auch nicht. Denn dann werden sie zu körperlichen und geistigen Belastungen, wenn wir sie nicht bewältigen können. Wenn wir also nicht genug Ressourcen haben, um dem entgegenzustehen und um gute Ressourcen dafür oder dagegen zu haben, brauchen wir eines und jetzt kommt's, gute Resilienz. Und ich hake dann oft in so Gesprächen nach. Wir haben jetzt über die Begriffe Motivation und Konflikt und Motivation gesprochen, aber was war denn mit dem Begriff Resilienz? Hast du damit schon mal zu tun gehabt? Und ich spüre förmlich die Fragezeichen, die dadurch im Kopf entstehen und dann kommt die Erläuterung, ja klar, PSNV, Belastungen im Einsatz und so, KIT-Teams reden über diese Dinge. Ja, das stimmt natürlich. Von der Begrifflichkeit her ist das genau richtig, aber es beschreibt nicht mal im Ansatz ausführlich, welch wichtiges Attribut die Resilienz im Leben von Menschen einnimmt. Da steckt nämlich noch ganz, ganz viel dahinter. Resilienz nutzt uns bei der Kommunikation. Und da ist es wurscht, ob wir das in der Feuerwehr, nicht im Einsatz. Auch das sage ich immer wieder, es geht nicht um Einsatzbefehl und Gehorsam und Ausführung und Widerspruch nur bei völlig widersinnig oder bei Gefährdung. Klar, aber es geht um unser Zusammenleben, auch in unserer Lieblingshilfsorganisation. Es geht um Zusammenleben mit der Partnerin, dem Partner, mit der Familie, mit Arbeitskolleginnen und Kollegen. Wenn die Resilienz bei mir nicht stimmt, dann wird es mit dem Auseinandersetzen von unterschiedlichen Meinungen ganz schwierig. Und zwar nicht nur bei dem Gegenüber, mit dem ich nicht mehr klarkomme, sondern vor allem auch bei mir selbst. Ihr kennt das alle, wenn es mal nicht läuft, schlecht gelaunt, abends sitzt man da, denkt, für was mache ich den ganzen Scheiß noch, morgens beim Aufstehen, oh Gott, heute schon wieder, völlig klar. Das wird besser, wenn unsere Resilienz intakt ist. Woher kommt der Begriff? aus dem Lateinischen. Resiliere heißt abprallen, ne? Synonym dafür Widerstandsfähigkeit, Widerstandskraft und so weiter und so weiter. Im Englischen übrigens genau das Gleiche. Resilience, bisschen anders ausgesprochen. Es gibt, wenn man die Fachliteratur im therapeutischen oder im Coaching-Setting verfolgt, natürlich ganz viele Fachbezeichnungen für Resilienz. Ich habe mal ein paar rausgesucht und würde die gern dann auch mal versuchen, auf meine Art zu erläutern, weil das ist ja oft in so einer fachspezifischen Sprache gefasst, die ich dann auch nicht gut finde. Wenn man sowas vermitteln soll, dann darf man aus meiner Sicht diese Sprache nicht benutzen. Als Resilienz bezeichnet man ressourcenabhängige und individuell unterschiedliche Fähigkeit, krisenhafte Lebensumstände ohne gesundheitliche Einbußen auf der physischen oder auf der psychischen Ebene zu bewältigen. Das heißt, wir brauchen Fähigkeiten und wir brauchen das auf unterschiedliche Art und Weise, um mit unserem Leben und in dem Fall bei uns natürlich auch mit unserer Hilfsorganisation klarzukommen. Tja, eines ist klar. Resilienz ist kein Muskel, den man mal auftrainieren kann, wenn man ein paar Gewichte schleppt. Und trotzdem kann man was tun, um das zu verbessern. Es geht bei der Resilienz und auch das wieder in der Erläuterung auf interne Persönlichkeitseigenschaften und Bewältigungsverhalten und extern, da spielen ökonomische und soziale Faktoren eine Rolle. Es geht also um Sozialisation, um Kompetenz und da gibt es so viele Modelle, wie man das verbessern kann. Die alle haben wir uns gepackt, sind in verschiedene Unis gefahren, haben das besprochen, haben uns dann hingesetzt und haben daraus Firewolf 360 Grad entwickelt, um eben auf der primärpräventiven Ebene zu schauen, wie können wir Leute von vornherein dazu befähigen, wenn es mal heftig wird, da gut und drauf zu reagieren, dass wir nicht in mangelnde Motivation oder gar in gesundheitliche Probleme kommen. Vielleicht habt ihr schon mal was von der Salutogenese gehört, das ist ein sogenanntes Kohärenzgefühl. Da gab es einen, das sind halt die Cracks, die sowas entwickelt haben, der Antonovsky. Da geht es um das Gefühl, diese Zusammenhänge, die wir da haben, aus Emotion und Ratio, aus Unterbewusstsein und Bewusstsein zu verstehen und daraus auch ein Vertrauen und eine Überzeugung zu gewinnen, dass wir unser eigenes Leben im Griff haben können, also gestalten können und eben auch bewältigen. Daraus entsteht dann wieder ganz logisch und einfach die Überzeugung, dass unser Leben einen Sinn hat. Denn wie oft, Leute, sind wir ehrlich, wenn wir morgens aufwachen oder wenn wir abends ins Bett gehen, haben wir den Spruch im Kopf oder wir äußern ihn auch, dass das Leben doch eigentlich keinen Sinn mehr macht. Das heißt nicht gleich, dass man suizidale Absichten hat, sondern es ist einfach, man hat keinen Bock mehr. Die Motivation ist im Keller, ich habe mich gestritten, nichts funktioniert. Oh, lasst mir doch alle mal die Ruhe, ich habe keinen Bock mehr. Und dann hinterfrage ich den Sinn meines Lebens, also der ganzen Lebensumstände. Ja, mit wem kommuniziere ich gerade, mit wem lebe ich zusammen und so weiter. Und das ist dann völlig klar, dass das auch zu einer Demotivation und sogar, wenn es länger anhält, zu sagen wir mal, Einflüssen sich entwickeln kann, die nicht gut für uns ist. Es spielt überhaupt auch die Widerstandsfähigkeit, das nennt man Hardiness, eine Rolle. Dieses Kohärenzgefühl eben, von dem ich gerade gesprochen habe, kann man trainieren. Und das ist das Gute daran. Man kann wirklich was tun, dass es besser wird. Nicht so ganz trainieren kann man die Hardiness, das ist eine Frau Kobasa, auch ein Crack, auf dem Gebiet der Persönlichkeitsentwicklung hat das erfunden und man bezeichnet es einfach so, dass Menschen mit großen Belastungen und mit kritischen Lebensereignissen sich eben nicht so ganz vor Krankheiten zu schützen vermögen. Es geht also darum, mit Stressoren individuell umzugehen. Das ist sehr schwierig trainierbar, weil wir in unserer Erziehung, in der Art, wie unsere Vorbilder agieren, in der Regel die Eltern oder Verwandte oder Heroes, die wir im Kopf haben, dass wir das übernehmen. Das ist wieder ganz klar, dass ich das ins Unterbewusstsein absetze und dann haben wir Probleme damit, das zu verändern. Es gibt noch ein drittes Verfahren, das hat der Lazarus erfunden, das ist auch ein bekannter Psychologe. Und da geht es um das Coping, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, da geht es um Bewältigungsverhalten. Man versteht darunter die Auseinandersetzung eben mit diesen belasteten Situationen und mit Stressoren. Da gibt es ein ganz hartes Beispiel, Krebserkrankung. Es gibt Menschen, die leider an so einer bösen Erkrankung, erkranken, die an sowas erkranken und dann natürlich bricht ja erstmal eine Welt zusammen, Leute. Das ist doch völlig klar. Man mag sich das gar nicht vorstellen, so eine Anamnese zu bekommen, sondern dann, sie haben einen Krebs. Das haut dich erstmal aus den Schuhen. Du weißt ganz genau, jetzt folgen eine ganze Menge von ganz total heavy gesundheitsfördernden Geschichten wie Chemo oder was weiß ich was, Bestrahlung. Und was natürlich total in den Keller geht, ist die Eigenmotivation und die Art, mit dieser Krankheit umzugehen, wird natürlich in erster Linie negativ. Ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen, wenn er so eine Diagnose bekommt, dass es ihn erstmal nicht nur körperlich durch die ganzen Behandlungen, sondern vor allem auch seelisch total in den Keller haut. Und dann ist die Frage, kann ich trotzdem in so einer Situation noch den Sinn meines Lebens erkennen? Kann ich mich trotzdem noch da rausholen? Kann ich trotzdem versuchen, mit der Situation, die ich ja jetzt nicht mehr verändern kann, umzugehen? Ihr kennt den Spruch, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge zu verändern, die ich ändern kann, den Mut, Dinge zu verändern, die ich ändern kann, die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist ein sehr schlauer Spruch, ich weiß gar nicht, von wem der ist. Er ist sehr schlau, weil du kannst so eine Erkrankung dann nicht mehr rückgängig machen. Du kannst versuchen, sie zu behandeln und da wieder gut rauszukommen. Und das funktioniert ja auch oft. Aber nochmal, es haut einem erstmal in den Keller. Gleiches ist, wenn wir in der Feuerwehr im Einsatz Sachen erleben, die sich andere nicht mal vorstellen können, das kann einem genauso von der Resilienz, von dem Resilienzfaktor in den Keller hauen. Wenn wir Streit mit der Partnerin, dem Partner, mit Familienangehörigen, im Beruf oder irgendwo haben, wenn sich das Maß der Stressoren langsam aufstapelt und wir nicht mehr wissen, verdammt, wo fange ich denn an und wo höre ich auf? Ähnlich wie beim Einsatz, aber jetzt eben auf so einer persönlichen Ebene, dann sinkt der Resilienzspiegel diametral dazu, wie die Stressoren steigen. Und da braucht es Ressourcen und Möglichkeiten, um die Stressoren auf der einen Seite, die ich nicht verändern kann, da zu lassen, wo sie sind, aber meine Resilienz anzuheben. Das ist das ganze Geheimnis und dafür gibt es eben diese Strategien. Auch wenn wir Stress mit Führung in unserer Feuerwehr haben, oder Führung mit Mannschaft oder untereinander, rechts, links, vor, zurück, mit der Politik, mit der Verwaltung, mit der Familie, im Beruf, alles wegen Feuerwehr oder Rettungsdienst oder THW oder DLRG, ja, immer wieder wegen meinem in Anführungsstrichen Hobby, das wissen wir, viel mehr als ein Hobby ist, da steigt der Stresspegel. Ich brauche jetzt Ressourcen, um dem Ganzen entgegenzustehen und eben nicht in so eine depressive Grundstimmung zu verfallen. Das Ganze nennt man Resilienz, richtig. Dazu habe ich heute ein entsprechendes Beispiel.
Ablage P.
Ablage P, also das kann in Papierkorb, ihr kennt diesen Begriff. Ich habe ein bisschen rumgeforscht heute im Zuge dieses Podcasts, der Recherche, das mache ich immer so. Und dann fallen mir manchmal so Presseberichte in die Hand und dann wurde von einem großen Radiosender berichtet, ein Feuerwehrmann aus dem Odenwald, ich zitiere wörtlich, muss für fast 6 Jahre ins Gefängnis. Er legte nach Ansicht des Landgerichtes Aschaffenburg wiederholt Feuer im hessisch-bayerischen Grenzgebiet. Seine Kameraden beklagen einen Vertrauensverlust. Ein genaues Motiv blieb unklar. Ich glaube, wir Feuerwehrleute alle können uns in etwa über das Motiv dieses Kameraden, der natürlich Verbrechen begangen hat, was in keinster Art und Weise zu tolerieren ist, dass wir die Motive, sagen wir mal, leicht durchschauen. Aber selbst wenn nicht, natürlich ist das ein extremer Vertrauensverlust in dieser Feuerwehr, wie es dieser Sender, der das kommuniziert hat, beschreibt. Natürlich ist das ein Verbrechen, das so gar nicht geht. Und natürlich muss dieser Mensch bestraft werden. Gar keine Frage. Ich habe mir aber den Bericht genauer angeguckt und habe dann versucht, auf dem gleichen Sender in der Historie, kann man ja in so einem Archiv wühlen, mal einen Bericht über einen Menschen aus einer Hilfsorganisation zu finden, der positiv eine positive Darstellung machen. Damit meine ich nicht, Müller erhält von Meyer das deutsche Ehrenkreuz in Gold, weil er 10 Jahre lang la la la. Das hat so einen, einen Charakter. Es passiert so oft, jo, ist ja nichts Besonderes. Da wird halt drüber berichtet, meist auch in Lokalzeitschriften, ja, nicht überörtlich. Überörtlich wird sehr wohl berichtet, Bombe platzt in XYZ. Ich würde mir wünschen, und deswegen Ablage P, das muss berichtet werden, dafür sind ja Medien da. Aber ich würde mir wirklich, wirklich auch für unsere Hilfsorganisationen wünschen, dass zusätzlich zu dieser Form von Berichterstattung, die ja in letzter Konsequenz ein negatives Bild auf uns wirft, dass da auch mal positiv berichtet wird. Und zwar aus der Brille eines einzelnen Menschen. Ich habe im letzten Monat das und das gemacht. Zusätzlich kam eine Belastung da und da. Aber ich habe es geschafft, das und das im Einsatz zu erreichen. Ist es nicht toll? Ich würde mir viel mehr in dieser positiven Richtung wünschen. Denn auch das, und dann komme ich wieder zum Thema zurück, denn auch das würde viel bewegen im Bereich unserer Hilfsorganisation, was das Thema Motivation betrifft und bei Einzelnen, was das Thema Resilienz betrifft. Genau. Zu diesem Thema gibt es inzwischen an ganz, ganz vielen Universitäten Forschungseinrichtungen, die sich tatsächlich mit dem Thema Resilienz befassen. Ich habe gerade vor ein paar Minuten, ja, vor einer Stunde oder so, einen Anruf aus Österreich gehabt, eine junge Frau, die ihren Master macht, sich genau um dieses Thema kümmert, um Resilienz, und die mich gefragt hat, ob ich ihr dann ein Interview geben könnte. Ich wäre ja in Österreich bekannt, oh, das ist Eigenlob, aber so hat sie es formuliert, und sie würde gerne mal mit mir darüber sprechen, was ich davon halte im Rahmen ihrer Masterarbeit. Habe ich natürlich sofort zugesagt, weil ja da auch meine Erfahrung ganz wichtig ist und weil mein Herzblut da drin steckt. Selbstverständlich. Bei allen hier bei Brandpunkt, das wisst ihr ja. So, und dann habe ich aber gleichzeitig gesagt, Gute sowieso, lass uns darüber auch mal einen Podcast machen, was du für Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt hast. Weil du musstest ja mit ganz vielen Leuten sprechen, um diese Masterarbeit hinzubekommen. Hat sie sofort zugesagt. Das heißt, viele Universitäten, ich nenne ja immer wieder welche, ich nenne sie heute nochmal, die Ludwig-Maximilian in München, die Gesundheits-Uni in Gera, die Philipps-Uni in Marburg, die Gutenberg-Uni in Mainz, ganz viele dieser Universitäten haben einen ihrer Schwerpunkte darauf gelegt. Und dann geht auch ganz oft die Arbeit mit Hilfsorganisationen oder in Hilfsorganisationen damit einher. Das heißt, man stellt immer mehr fest, wie wichtig das ist, um gesund zu bleiben und das gerade bei Menschen mit einem erhöhten Stresslevel, da gehören ja Leute aus Hilfsorganisationen zweifellos dazu. Genauso wichtig ist, dass wir da ein paar Sachen lernen, und das ist genau das, was wir am Anfang in unsere E-Learning, in unsere Workshops und Vorträge reinpacken. Wie kann ich eine Emotion steuern? Kann ich das überhaupt? Emotion ist doch Emotion. Entweder ich verliebe mich oder eben nicht. Ja, klar, das stimmt. Aber wenn das Ganze überschlägt, übersteuert, da gibt es schon Möglichkeiten und ganz einfache Werkzeuge, wie ich das ein bisschen regeln kann. Nicht in Gänze, da bin ich ganz sicher, aber ein bisschen. Und das Gleiche gilt für die Impulskontrolle und Steuerung. Ich bin ja nun wirklich ein sehr impulsiver, extrovertierter, emotionaler Mensch. Ich glaube, das spürt man auch hier bei meinem Gerede. Aber auch das kann man in den Griff kriegen, wenn man seine Impulse ein bisschen steuert. Das geht über Coaching, Dreiecke und viele andere Möglichkeiten. Das kann man alles machen. Empathie. Wie empfinde ich das Leid oder die Freude anderer Menschen? Wie empathisch bin ich denen gegenüber? Das alles hat Auswirkungen auf meine eigene Resilienz. Optimismus, Lachen und Humor, mein Thema. Leute, wenn wir einen Workshop machen und wenn es um so harte Themen wie Konflikte geht, müssen wir trotzdem miteinander lachen. Wir müssen das nicht. Ich empfehle es aber dringend, weil das ganz anders öffnet für Kommunikation, weil das, ich habe bei den letzten Podcast darüber gemacht, so wichtig ist. Was erwarte ich selbst von mir? Was habe ich für eine Selbstwirksamkeitserwartung? Wie hoch oder wie gut ist mein Selbstwertgefühl? Was bin ich mir selbst wert? Habe ich Ziele in meinem Leben? Wie ist die Orientierung? Wo möchte ich hin? Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, was habe ich denn für ein Ziel? Leben? Ja, ich habe ja einen Job, ich habe eine Frau, ich habe ein Kind oder einen Mann und ein Kind und ja, keine Ahnung. Wenn ich keinen Zielpunkt, keinen Ankerpunkt habe, Anker ist der vorne und Ziel das hinten, dann kann ich auch nicht darauf zusteuern. Sehr wichtig, und die soziale Einbindung und Unterstützung für mich selber ist extrem wichtig. Menschen, die sich zurückziehen, werden in der Regel Resilienz schwächer. Ich habe mir damals, als es mir so beschissen ging nach meinen Ereignissen hier in der Feuerwehr, Gott sei Dank gute Kameraden gehabt, die mir Hilfe angeboten haben und die ich dann auch irgendwann annehmen konnte. Das hat mir sehr geholfen. Und das nennt man soziale Unterstützung. Und das darf jeder von uns haben und brauchen. Denn schwach sein dürfen wir alle mal. Diese Faktoren, die ich eben genannt habe, haben unmittelbaren Einfluss auf deine Resilienz, auf deinen Resilienzstatus, auf das Coping, die Art und Weise, wie ich das versuche zu bewältigen, was ich vorhin erzählt habe. Das hat Einfluss darauf. Ich betone dieses Thema so oft, in so vielen Vorträgen, Workshops und überall, wo ich hinkomme, weil es mir selbst passiert ist, weil ich selbst gemerkt habe, dass meine Resilienz von, sagen wir mal, 90 auf 10 runtergerauscht ist, weil ich bestimmte Dinge nicht mehr bewältigen konnte. Ihr wisst genau, dass es chronisch krank depressive Menschen gibt. Die stehen auch oftmals vor suizidalen Gedanken und das wird auch manchmal durchgeführt. Das ist das, wo wir uns dann als Menschen manchmal fragen, hä, wieso macht der die das? Was soll denn das? Leben ist doch viel zu schön. Ja, aus unserer Sicht momentan. Aber so eine dunkle Wolke im Hirn hat natürlich damit zu tun, dass ich Resilienz nie als Baustein, als wichtigen Baustein meines Lebens erkannt habe und keine Ressourcen hatte, meine Resilienz wieder nach oben zu pushen. Die ich eben gerade genannt habe, das stimmige Selbstwertgefühl, Optimismus, Lachen, Humor, Empathie und so weiter, das alles gehört dazu. Das kann man lernen und das vermitteln wir. Und deswegen machen wir das auch primär präventiv. Wenn Menschen bei mir sitzen oder bei meinen Kolleginnen und Kollegen und machen ein sogenanntes Coaching, dann bieten wir so ein Paket an, Schnellangriffe. Ihr merkt, ich bin gerade im Werbeblock. Nee, ein Schnellangriff-Coaching, das geht dann meistens über 4x90 Minuten. Und das Erste, was ich tue, ich schaue, was in der Vergangenheit vermittelt wurde und was nicht. Wenn diese Coping-Strategien, wenn diese Selbstwirksamkeit und wenn dieses Coaching-Dreieck, also wenn jemand immer nur nicht im Erwachsenen-Ich rumspringt, dann ist klar, was passieren muss. Man muss sich darüber bewusst werden, muss seine Kommunikationsstrategie ändern. Das ist übrigens ganz oft in unseren Hilfsorganisationen das Thema, die ordentliche Kommunikation untereinander. Dann muss ich das trainieren. Ich habe gesagt vorhin, dass man auch die Resilienz trainieren kann in bestimmten Art und Weisen. Dazu muss es Werkzeuge haben und dazu müssen wir genau das auch wollen. Und deswegen ist das Primärpräventive so wichtig, Kameradinnen und Kameraden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich glaube, wenn wir alle verstehen, dass diese Dinge eben nicht einfach nur gewollt sind, sondern dass die von ganz vielen Faktoren abhängig und gesteuert sind, dann haben wir schon viel gewonnen. Lasst uns darüber im Gespräch bleiben. Wir werden uns demnächst auf vielen Messen sehen und wir werden in naher Zukunft viele Interviews haben, die sich mit dem Thema befassen. Seid gespannt. Ich wünsche euch einen coolen Feiertag morgen, 1. Mai und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Servus, hallo und Gude.